Guten Morgen miteinander. Gern möchte ich dich heute Morgen einladen, über eine Eigenschaft von Gott nachzudenken, die in der Gefahr steht, in unserer westlichen Kultur vom 21. Jahrhundert in Vergessenheit zu geraten. Die Eigenschaft von Gott, die wir in der nächsten halben Stunde ein bisschen neuer unter die Lupe nehmen, das ist nicht einfach eine unbedeutende Nebensache. Es ist auch keine überflüssige Randnotiz. Es ist das Herzstück von Gottes Wesen. Es ist das Markenzeichen von seiner Persönlichkeit. Die heutige Predigt beschäftigt sich mit der faszinierenden Heiligkeit von Gott. Und viele Bilder und Gedankengänge von der heutigen Predigt entspringen im Buch «Majestät» von Rainer Harter. Er leitet das überkonfessionelle Gebetshaus in Freiburg. Und ich staune ab dem Harter seinen Mut, brisante und herausfordernde Themen beim Namen zu nennen. Und ich schätze seinen Scharfsinn und auch seine Kreativität, theologische Inhalte spannend und einprägsam in Wort zu fassen. Ich hoffe, du hast heute Morgen deine inneren Antennen Richtung Himmel ausgerichtet und bist bereit, dich herauszufordern, ermutigen, aber auch überraschen zu lassen. Die faszinierende Heiligkeit von Gott, so lautet der heutige Predigttitel. Heiligkeit. Heiligkeit löst bei vielen Christen ungute Gefühle aus. Sie wird mit Distanz, Unnahbarkeit und Strenge verbunden. Assoziationen, die bei den wenigsten von uns Begeisterungsstürme auslösen. Lieber betonen wir Eigenschaften wie Gottes Liebe, seine Güte, Barmherzigkeit, seine Zuneigung zu uns Menschen. Als Kirchen stehen wir heutzutage vor einer riesigen Aufgabe, nämlich eine jahrtausendalte Botschaft in unsere Gegenwart, in unsere Kultur, in unsere Zeit, in unseren Alltag zu übersetzen. Und zum Teil klingt das ganz gut, doch manchmal passiert es auch, dass wir versuchen, Gott selber als Denken von der heutigen Zeit anzupassen. Und dann wird durch die unterschiedlichsten Vorstellungen und Erklärungsversuche unser Blick auf Gott verstellt. Und ein falsches Bild entsteht. Wir kreieren uns sozusagen einen selber ausgedenkten Gott, der mit unseren Wünschen, Ansichten und Erfahrungen übereinstimmt. Nicht wenige Christen machen sich Sorgen darüber, dass sich Menschen nicht für Gott interessieren könnten, wenn wir die Sachen von der Bibel ansprechen, die als unbequem und unattraktiv empfunden werden könnten. Oder nicht zum Bild von einem liebenden Gott passen. Wir verschwiegen schwierige Themen, um Zuhörer nicht abzustoßen und nicht als kleinkariert oder gesetzlich abgestempelt zu werden. Und dabei überschauen wir etwas ganz Entscheidendes. Unsere Theologie wird einseitig. Jesus wird zum netten Kumpel vereinfacht. Gott zum grossen, coolen Typ oben im Himmel gemacht und der Heilige Geist bekommt die Rolle vom Showmaster, der unseren Gottesdienst mit Schall und Rauch ein bisschen für Stimmung sorgen soll. Mit anderen Worten, Gott wird vermenschlicht. Und in der Folge wird unsere Sicht auf die Grösse von Gott und die Bedeutung von seiner Gnade verdunkelt, verzerrt. Liebe Gemeinde, es ist nicht unsere Aufgabe, Gott salonfähig, akzeptabel, zeitgemäss zu machen. Unsere Bestimmung besteht vielmehr darin, das Original zu suchen und uns dem Original vertrauensvoll hinzugeben. Lasst uns heute Morgen den Versuch starten, ein Stückchen näher an den biblischen Gott hinzutreten. Und ich hoffe, wir werden überrascht sein, dass er so viel faszinierender ist, als wir es vielleicht bisher für möglich gehalten haben. Ich wünsche dir und mir, dass wir Kraft und Schönheit von Gottes Heiligkeit spüren, erkennen und wir erleben dürfen, wie unsere Leidenschaft für Gott wächst, zunimmt und wie wir ganz neu lernen, über Gott zu staunen. Ich weiss, der Versuch, die Heiligkeit von Gott umfassend erklären zu wollen, ist eigentlich unmöglich. Es ist schlichtweg unmöglich. Gottes Heiligkeit ist wie eine Dimension, die zwar existiert, für uns Menschen aber unzugänglich ist. Und gleich wirkt die fremde Realität in unsere Welt hinein, dass wir ein ganz kleines bisschen erahnen und spüren können, dass es so etwas wie das Vollkommnige und das Heilige tatsächlich gibt. Obwohl wir also Gottes Heiligkeit nicht direkt anlängen können, nicht direkt der Heiligkeit begegnen können, können wir sie doch umkreisen. Wir können sie anschauen, bestaunen, auf uns wirken lassen. In der Bibel begegnet uns im Zusammenhang mit dem Wesen von Gott immer wieder ein Bild. Das Bild vom Feuer. Werfen wir also einen ersten Blick auf das Wesen der Heiligkeit. Jedem von uns ist vermutlich die Faszination, die von einem Feuer ausgeht, vertraut. Als Noemi und ich 2011 für 3 Monate im südlichen Afrika unterwegs waren, haben wir es geliebt, am Abend um ein Lagerfeuer zu sitzen und diesen lodernden und funkenstreibenden Flammen zuzuschauen. Das Feuer hat uns Schutz vor wilden Tieren geboten. Gleichzeitig haben wir die Wärme der Flammen geschätzt und wir haben sehr darauf geschaut, dass das Feuer nie ausgeht. Ich bin ein bisschen ein Büroman. Ich könnte stundenlang in ein Feuer hineinstarren. Die tanzenden Flammen, das Knistern, die unbändige und alles verzehrende Kraft, das fasziniert mich. Aber es käme mir niemals in Sinn, in ein Feuer hineinzusitzen. Weil ich weiss, dass wir Menschen zwar die Schönheit vom Feuer geniessen können, aber gegen die Flammen können wir nichts dagegen unternehmen. Wir können nichts entgegensetzen. Sie sind stärker als wir. Sie sind gefährlich für uns. Sie könnten uns auslöschen, verzehren. Das merkst du, wenn du an einem grossen 1. August-Feuer stehst, mit was für einer unglaublichen Kraft und Macht du konfrontiert bist. Und all diese Beschreibungen treffen auch auf den heiligen Gott zu. Wir wollen ganz nah bei ihm sein, wir sehnen uns nach der Wärme von seiner Liebe, nach seiner lebendigen Kraft in unserem Leben. Aber manchmal vergessen wir, dass es mehr gibt als die Auswirkungen vom göttlichen Feuer. Nämlich das Feuer selber. Unser Gott ist ein Feuer. Und unser Glaube sollte sich nicht in erster Linie um das drehen, was Gott tun kann, sondern um das, wer er ist, um ihn selber. Und ich wage zu behaupten, das Wesen von Gott ist um vieles faszinierender als sein Tun, als sein Wirken. Und darum möchte ich uns heute Morgen einladen, ein bisschen näher an das Feuer zu stehen. Bitte lasst uns das mit dem nötigen Respekt tun. Es gibt ein altes Wort, das den Respekt gut beschreibt. Es heisst Ehrfurcht. Ehrfurcht ist eine Emotion, die in unserer Zeit und in unseren Breitengraden oft abhanden gekommen ist. Und das ist schade. Weil ein Leben ohne Ehrfurcht ist auch ein Leben ohne Staunen. Ohne verblüfft sein. Ohne Dankbarkeit, ohne Hingabe. Im Hebräerbrief Kapitel 12 werden wir aufgerufen, Gott aus Dankbarkeit mit Ehrfurcht und Ehrerbietung zu dienen. Und dann heisst es im 29. Vers, denn eines dürfen wir nie vergessen, unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Und die gleiche Aussage finden wir auch im Buch Deuteronomium, also im 5. Buch Mose. Da steht, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist heilig und wir Menschen können ihn nicht bändigen. Ich liebe die Chroniken von Narnia. Es ist eine 7 Bücher umfassende Serie von Fantasieromanen, die zwischen 1939 und 1954 vom irischen Schriftsteller C.S. Lewis geschrieben worden sind. Und es ist mit Abstand sein bekanntestes Werk. Am Schluss vom Buch «Der König von Narnia» warnt der Herr Biber die Kinder Peter, Susan, Edmund und Lucy vor dem Aslan. Vor dem Leu, vor dem mächtigen Leu von Narnia. Und der Aslan, der stellt in der Fantasy-Geschichte von Lewis ein Sinnbild für Christus dar. Der Herr Biber sagt über den außergewöhnlichen Leu Aslan Folgendes. Ihr kommt und geht. An einem Tag werdet ihr ihn sehen, an einem anderen nicht. Er lässt sich nicht gerne festbinden. Wisst ihr, er ist wild, nicht so wie ein zahmer Löwe. Liebe Leute, Gott ist nicht wie der Morgan Freeman im Film Bruce Almighty. Und auch nicht wie Octavia Spencer im Film Die Hütte. Er ist so viel grösser und so viel schöner. Aber das werden wir erst dann erkennen, wenn wir verstanden haben, dass er heilig und vollkommen ist. Menschen reden heutzutage oftmals ziemlich salopp und unbekümmert vom lieben Gott. Der liebe Gott, Pünktli, Pünktli, Pünktli. Aber Gott ist nicht einfach lieb. Seine Liebe ist wie ein verzehrendes, gefährliches und wildes Feuer. Es ist wahr, Gott ist unendlich gnädig, aber lass uns bitte nie vergessen, seine Gnade ist eine Kraft, die die Macht hat, dein und mein Leben fundamental zu verändern, zu erschüttern und auf den Kopf zu stellen. Als Familie gehen wir etwa die in Tierparks, zum Beispiel in die Lange Erle oder nach Roggenhausen. Dort gibt es verschiedene Hirscharten, Steinwild, Murmeltier, Walliserschaf, Geissen, Ponys, Mini-Pigs, Kapuziner, Äffli, Meersäule und vieles mehr. Wo unsere Kinder noch etwas kleiner waren, haben sie es besonders geliebt, die klassischen Streichelzootierli eben zu streicheln. Wieso? Sie sind lieb. Sie sind völlig harmlos. Was die Kinder erfreut und entzückt, langweilt der Papi. Klar, man hat Freude, wenn die Kinder Freude haben. Aber mal ehrlich, meine Faszination für völlig überfütterte Geissen und Hasen hält sich in Grenzen. Mich ziehen wilde, gefährliche Tiere weit mehr an. Geissen und Meersäule sind zwar nett, aber sie kommen nie an einen Leu oder an einen Elefanten. Als wir 2011 im Nordwesten von Namibia im Damara-Land unterwegs waren, sind der Guide und ich zum Leidwesen von der Neumi immer wieder aus dem Auto ausgestiegen, um nach seltenen Vögeln Ausschau zu halten. Als wir einmal erneut unsere Feldstecher Richtung Himmel ausgerichtet haben, höre ich die Neumi aus dem Auto hinten rufen, ob wir denn eigentlich den Leu vor uns nicht gesehen haben. Wie angewurzelt sind wir stehen geblieben. Nicht weit von uns entfernt ist tatsächlich ein prächtiger Leu mit schwarzer Mähne in einer kleinen Senke gehockt und hat uns angestarrt. Und dann ist es schnell gegangen. Mit einem Satz ist er aufgesprungen und auf uns zugerannt. Und wir sind Richtung Auto geflüchtet, um unsere Sicherheit zu bringen. Ich habe die Türklinke in die Hand genommen, die Tür wollen aufschreissen und die Tür geklemmt. Mein Herz ist in die Hose gegangen, der Puls auf 180 rauf und ich dachte, das war es. Voller Entsetzen habe ich mich umgedreht und zu meinem Erstaunen hat der Leute den Angriff abgebrochen. Nach mehrfachem Rütteln an dieser Supertür ist sie dann gleich noch aufgegangen und ich bin mit zitterigen Knien auf den Sitz geplumpst. Schwein gehabt. Bereits 2 Wochen vorher sind unsere Nerven ziemlich strapaziert worden. Wir sind durch einen der Nationalparks vom Caprivi-Streifen getuckert und die tiefe Sandpiste hat unserem Nissan Double Cab 4x4 arg zu schaffen gemacht, weil wir Schwierigkeiten hatten mit dem Untersetzungsgetriebe. Irgendwann hat es müssen kommen, wir sind steckt geblieben. Das ist nicht weiter tragisch in Afrika, wir hatten Sandtracks und Schaufeln dabei gehabt, aber ausgerechnet in dem Moment kommt von links eine grosse Elefantenherde auf uns zugelaufen, die am Kwando-Fluss rechts von uns wollte Wasser trinken. In der Kürze waren wir von riesigen Elefanten umzingelt. Leider waren einige der Dickhüter nicht allzu relaxed. Sie haben heftig mit den Ohren gewackelt, haben geschnaubt und trompetet und gewisse haben sogar angefangen, so kleine Scheinangriffe auf eine Karre zu starten. Liebe Leute, bei solchen Anzeichen ist es höchste Zeit, einfach von dannen zu ziehen. Mit Elefanten ist nicht zu spassen. Vor allem haben wir noch herausbekommen, dass vor 50 Jahren ich eben noch gejagt worden sind und darum nicht allzu Fan sind von Autos. Wir haben festgesteckt, kein Millimeter ist der Karre gegangen. Wir sind mucksmäuschen in dem Auto gehockt, haben die Luft angehalten und nach einer gefühlten Ewigkeit ist die Elefantenherde endlich an uns vorbeizogen und hat sich Gott sei Dank dem Wasser zugewendet. Wer jetzt denkt, die Erlebnisse haben dazu beigetragen, dass wir nie wieder auf Afrika aufbrechen würden, der hat sich getäuscht. Die Faszination für die gewaltigen und wilden Tiere ist unbrochen. Ich würde sogar sagen, sie ist innen noch gewachsen. Wieso erzähle ich euch das? Liebe Gemeinde, wenn wir Gott in unserem Denken von seiner Heiligkeit trennen und die Heiligkeit für uns keine Rolle mehr spielt, dann wirkt Gott auf uns wie ein zahmer Geiss im Streichelzoo. Ein solcher Gott weckt kaum mehr Emotionen. Aber auch keine Faszination mehr. Aber Gott ist kein Streicheltier. Er ist kein Kuschelbär. Er ist weder harmlos noch langweilig. Gott lässt sich nicht zähmen. Er lässt sich nicht in unseren Denkrahmen pressen. Geschweige denn vor unseren Karren spannen. Gott ist heilig, gewaltig, vollkommen. Wer seiner Heiligkeit begegnet, der verstummt. Der wird still, der erstarrt und fängt an zu staunen. Seine Heiligkeit, hast du gewusst, ist unbeschreiblich. Sie ist gewaltig, sie ist erschreckend. Und sie konfrontiert uns mit unserer eigenen Unheiligkeit. Ich würde sagen, die Heiligkeit von Gott ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Und gleichzeitig ist sie zum Teil recht unangenehm. Sie scheidet Geister, hast du gewusst? Sie lässt keinen Kompromiss zu und sie fordert dich und mich aufs Äußerste raus. Oft tendieren wir Menschen, die Heiligkeit von Gott zu meiden. Wir versuchen, unser Verlangen lieber mit dem zu stillen, was Gott für uns tut, als mit ihm selber. Aber auf diese Art und Weise verpassen wir das Beste, liebe Leute. Weil die Heiligkeit von Gott ist faszinierend. Sie ist umwerfend, sie ist unbeschreiblich. Wo der Mose in der Wüste im brennenden Dornbusch begegnet ist, ein Busch, der nicht verbrannt ist, hat er das Ganze aus der Nähe anschauen. Da hat ihm Gott aus dem Dornbusch zugerufen: Mose, Mose, komm nicht näher. Zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Und wo Gott dem Volk Israel am Berg Sinai begegnet ist, haben die Israeliten zittert vor Angst. Die Bibel berichtet uns Folgendes: Früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widerhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Wo die Herrlichkeit von Gott zur Zeit von Salomo den Tempel erfüllt hat, hatten die Israeliten den Laden unten gehabt. Weil sie gesehen haben, Feuer vom Himmel kommen. Und sie sind alle auf die Knie gefallen. Und wir lesen, sie haben sich so stark verneigt, bis ihre Nase den Boden berührt hat. Die es lesen wollen, 2. Chronik 7,3. Die Beschreibungen von der Herrlichkeit von Gott, die tönen nicht harmlos. Die tönen nicht langweilig, sondern furchteinflößend, eindrucksvoll, gigantisch. Und ich wünsche uns von Herzen, liebe Gemeinde, dass wir ganz neu über Gott lernen, staunen. Und dass wir die Sehnsucht in uns innen tragen, uns nach seiner Herrlichkeit, nach seiner Heiligkeit auszustrecken. Die sogenannten Theophanien von der Bibel erzählen von Begegnungen zwischen Menschen und dem heiligen Gott. Gott erscheint und der Mensch zuckt zusammen. Mit einem Mal wird dem Mensch die Grösse von Gott bewusst und gleichzeitig seine Winzigkeit. Allen Fällen ist gemeinsam, dass die Begegnungen mit Gott deutliche Spuren im Leben von denen hinterlässt, die sie auch dürfen erfahren. Ich möchte mit euch zwei solche Theophanien ein bisschen genauer anschauen. Eine steht im Alten Testament, eine im Neuen Testament. Wo der 30-jährige Hesekiel von Gott zum Prophet berufen worden ist, hat er mit verbannten Judäern am Fluss Kebar in Babylonien gelebt. Und wir lesen, plötzlich hat sich der Himmel geöffnet und der Hesekiel hat folgende Vision gehabt. Über der Wölbung befand sich etwas, das wie ein Saphir aussah. Wie ein Thron, und auf dem, was wie ein Thron aussah, war eine Gestalt zu erkennen, die einem Menschen glich. Oberhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, war so etwas wie helles Gold. Wie Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat. Auch unterhalb sah ich so etwas wie ein loderndes Feuer mit einem Lichtglanz darum. Das strahlende Licht um ihn herum sah wie der Bogen aus, der am Regentag in den Wolken erscheint. So zeigte sich die Herrlichkeit Jahwes. Wo der Apostel Johannes uns im Buch von der Offenbarung berichtet, wie er einem auferstandenen Jesus begegnet ist, wird es auch spannend. Der Johannes sitzt auf der griechischen Insel Patmos. Er ist dann verbannt worden, weil er öffentlich zu Jesus gestanden ist und die Botschaft vom Evangelium verkündet hat. Wir lesen, an einem Sonntag hat ihn der Geist von Gott ergriffen und er hat hinter sich eine gewaltige Stimme gehört. Eine Stimme, die so durchdringend war wie eine Posaune. Und als er sich umdreht, hat er 7 Leuchter gesehen. Und wir lesen, und mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte, und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Liebe Gemeinde, die Texte lassen mich schudern. Und gleichzeitig faszinieren mich. Sie lösen eine tiefe Ehrfurcht aus. Haben wir eigentlich eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Wenn wir uns das Leben von Mose, von Hesekiel und dem Johannes ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass die Gottesbegegnungen ihr Leben völlig prägt und verändert haben. Allen Widerständen zum Trotz hat der schüchterne Mose Gott vertraut und er hat ein widerspenstiges Millionenvolk durch unzählige Schwierigkeiten ins verheißene Land gebracht. Aus einem im Exil verschleppten Mann ist einer der einflussreichsten Propheten von Israel geworden. Der Hesekiel hat den Mut gehabt, Mitmenschlichkeit einzufordern, Taten von der Gottlosigkeit anzuprangern. Und er hat sich getraut, Priestereliten zu kritisieren. Aus einem einfachen Fischer am See Genezareth mit energischem Charakter und heftigem Temperament ist später der Apostel von der Liebe geworden. Der Donnersohn ist zum Apostel von der Liebe geworden. Aus Liebe zu Christus hat er bis ins höhere Alter sein Leben unermüdlich aufs Spiel gesetzt, um die frohe Botschaft von Jesus in Kleinasien zu verbreiten. Liebe Gemeinde, nicht alles, was heutzutage Begegnung mit Gott heisst, ist auch wirklich eine solche Begegnung mit Gott. Es gibt manche Leute, die behaupten, sie seien Gott begegnet. Ein wichtiger Indikator für die Frage nach der Echtheit einer Gotteserfahrung ist die Veränderung eines Lebens. Sind durch Begegnungen die Liebe zu Gott und der Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden, langfristig gewachsen? Das ist der Schlüsselindikator, ob du Gott begegnest. Eine authentische Begegnung mit dem lebendigen Gott hinterlässt Spuren. Niemand kann der gleich bleiben, wenn er wirklich im Heiligen begegnet ist. In den letzten Jahren stehen in Predigten, Büchern und auch in vielen anderen Medien vor allem Aspekte wie die Gnade von Gott, seine Zuwendung und Liebe, seine Versorgung, sein Wille zu heilen und zu helfen im Vordergrund. Aber die Heiligkeit von Gott, die der Kern von seinem Wesen darstellt, wird selten behandelt. Und dieser Trend macht mich leicht stutzig. Weil die Heiligkeit ist die Eigenschaft, wo Gott sich durch die ganze Bibel durch immer wieder identifiziert und wo sein Wesen am besten beschreibt. So wie die Erde um die Sonne herumkreist, drehen sich alle Eigenschaften, Worte und Taten von Gott, die wir in der Bibel drin lesen, letztendlich um die Heiligkeit. Ohne den Blick auf die Heiligkeit von Gott können wir Gott und das, was er tut, was er sagt, nicht wirklich erkennen und verstehen. Gott ruft seinem Volk zu, seid heilig, denn ich bin heilig. Und eine ähnliche Äußerung finden wir in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich frage mich, kommt dieser Aufruf nicht in einer Überforderung gleich? Wieso Heiligkeit? Wieso Vollkommenheit? Weil Gnade von Gott billig wirkt und seine Liebe der Anschein bekommt, selbstverständlich zu sein, wenn wir sie nicht aus dem Blickwinkel von seiner Heiligkeit anschauen. Liebe Leute, ich glaube, alles wird wässrig, wenn wir nicht eine Ahnung haben, wer und wie Gott wirklich ist. Mit anderen Worten, die Grösse von seiner Liebe und Gnade für dich und mich wird erst dann verständlich, wenn wir erkennen, wer der eigentlich ist, der uns Gnade und Liebe schenkt. würde sagen, die Heiligkeit ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und alles bekommt in dieser Heiligkeit ihren Sinn. Und es wird kostbar. Der Mose hat in seinem Leben mega viel mit Gott erlebt. Er hat die grössten Wunder erlebt, die wir uns nur vorstellen können. Er hat sie mit eigenen Augen gesehen. Und trotz all diesen Highlights hat er eine Sehnsucht in sich gehabt nach etwas, das er noch nicht erlebt hat. Und er fasst die Sehnsucht in einem kurzen Gebet zusammen. 2. Mose 33, 18 lesen wir: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Der Mose setzt sozusagen alles auf eine Karte. Was er wollte, ist Gott selber. Obwohl er der Führer von einem grossen Volk war und täglich Wunder erlebt hat, war ihm das nicht genug. Er wollte Gott so nahe kommen wie niemand anders. Und wisst ihr, was Gott ihm sagt auf seine Bitte? Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und die Antwort, die hat im Volk Israel bis heute eine Ehrfurcht ausgelöst, die erstaunlich ist. Gott zu sehen, kann eigentlich niemand überleben. Er ist zu heilig, er ist viel zu andersartig, als dass wir als sündige Wesen vor seiner Reinheit könnten bestehen. Vielleicht hast du als Kind einmal in die Sonne schauen. Hast gewusst, der Blick in die Sonne ist gar nicht so ungefährlich. In relativ kurzer Zeit kann es auch Schaden nehmen. Obwohl uns bewusst ist, dass die Sonne so viel Energie hat, dass sie eigentlich tödlich für einen Menschen werden kann, wenn wir ihr zu nahe kommen, ist ein Leben ohne die Sonne undenkbar. Wir brauchen die Sonne nicht nur, wir sehnen uns nach der Sonne. Wir sehnen uns nach einem langen Winter oder Wintertag wie heute, dass die Tage wieder länger werden. Aber je näher unser Teil der Erde in den Sommermonaten der Sonne kommt, desto mehr müssen wir uns von den Strahlen der Sonne schützen. Im Hochsommer grämen wir uns mit hochdosierten Sonnenschutzmitteln, wir tragen Sonnenbrillen, wir gehen in den Schatten, weil wir nicht dafür gemacht sind, der Sonne zu nahe zu kommen. Und so ist es auch mit der Heiligkeit von Gott. Als Menschen, alle Menschen sind Sünder und haben die ursprüngliche Fähigkeit, in der Nähe von Gott zu leben, wie Adam und Eva, verloren. Im alten Israel hat man peinlich genau Reinheitsvorschriften müssen einhalten, um im Tempel, im Wohnort von Gott, sich blicken zu lassen. Das Allerheiligste war die Tabuzone. Nur einmal im Jahr hat der hohe Priester nach diversen Wäschungen den heiligen Ort dürfen betreten. Am grossen Versöhnungstag hat er Blut auf den Deckel der Bundeslade gesprengt. Und er ist mit einer grossen Angst in diesen Raum hineingegangen, ins Allerheiligste. Aus Furcht, er könnte bei dieser Handlung sterben, hat er sich ein Seil um einen Knöchel umgebunden, dass die ihn rausziehen können, die nicht ins Allerheiligste hinein dürfen, wenn er stirbt. Mit dem Kommen von Jesus hat sich vieles verändert. In Jesus ist die Heiligkeit von Gott zu uns Menschen gekommen. Es ist die Heiligkeit von Jesus, die Menschen geheilt hat und verändert hat. Und sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, ermöglicht es uns, tatsächlich in die Gegenwart von Gott zu kommen. Wir müssen nicht mehr sterben, wir dürfen sogar die Nähe geniessen. Und das, obwohl die Herrlichkeit und die Reinheit von Gott viel heller scheint als alle Sonnen vom Universum zusammen. Vielleicht fragst du dich, wie ist das möglich? Und ich möchte euch zum Schluss von der Predigt einen Videoclip zeigen. Ein Videoclip, wo all das, was du gehört hast, noch einmal in der Revue passieren und gleichzeitig die Heiligkeit von Gott mit Jesus in Verbindung bringt. Video ist von «Das Bibelprojekt» und wir schauen uns das zusammen an.
Wahrscheinlich hast du das Wort «heilig» schon mal gehört oder zumindest in einem christlichen Lied gesungen. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen ist.
Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber in der Bibel ist der Gedanke der Heiligkeit viel tiefer und größer. Er beschreibt eigentlich, dass Gott der mächtige Schöpfer hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. All diese Fähigkeiten machen Gott absolut einzigartig. Und das ist die Bedeutung von heilig. Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem. Und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiterdenken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig.
Ja, denn je näher man der Sonne kommt, desto intensiver wird es.
Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch.
Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligem Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher. Es ist wirklich heftig.
Diese eindrückliche Heiligkeit Gottes wird noch deutlicher, wenn man sich die Geschichten von Israels Tempel anschaut. Der Tempel war der zentrale Ort, wo Gott mit seiner heiligen Gegenwart anwesend war. Und im Zentrum gab es diesen Raum, das Allerheiligste. Es ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Egal, ob du nun ein Israelit im Land um den Tempel herum bist oder ob du ein Priester bist, der im Tempel arbeitet. Du bist in der Nähe von Gottes heiliger Gegenwart und das ist gefährlich.
Ja, das ist ein Problem. Wie soll das also funktionieren?
Nun, die Lösung in der Bibel ist, dass man rein werden muss.
Also rein im moralischen Sinne.
Ja, und das ist noch einfach zu verstehen. Aber die Bibel spricht auch oft von einer anderen Art von Reinheit, der rituellen Reinheit. Das ist ein Zustand, bei dem man sich von allem fernhält, was mit dem Tod zu tun hat. Zum Beispiel Dinge anzufassen wie kranke Haut, tote Körper oder sogar bestimmte Körperflüssigkeiten. All diese Dinge machen dich unrein. Rituell unrein zu werden, ist nicht unbedingt sündig. Falsch ist es aber, in einem unreinen Zustand in Gottes Gegenwart zu kommen. Deshalb gab Gott den Israeliten ganz klare Anweisungen, damit sie wissen, wann sie unrein sind und wie sie rein werden können, um wieder in den Tempel gehen zu dürfen.
Darum geht es im Buch Levitikus.
Richtig. Aber dabei bleibt es nicht. Der Gedanke entwickelt sich weiter. Später in der Bibel finden wir diese wirklich interessante Geschichte mit dem Propheten Jesaja. In einer eindrücklichen Vision befindet er sich im Tempel, direkt in Gottes Gegenwart. Er ist total verängstigt.
Ja, er kennt die Regeln. Eigentlich sollte er dort gar nicht sein und er hat Angst, dass er vernichtet wird.
Und dann kommt dieses seltsame Wesen, ein Seraphim.
Tja, das ist wirklich ein seltsames Wesen.
Absolut. Es kommt herübergeflogen und berührt Jesajas Lippen mit einer heißen Kohle. Und sagt dann etwas wirklich Komisches. Deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde ist gesühnt.
Diese brennende Kohle macht Jesaja also irgendwie rein.
Ja, und das ist bemerkenswert. Denn wenn du etwas Unreines berührst, überträgt sich normalerweise die Unreinheit auf dich. Aber hier finden wir eine vollkommen neue Idee. Die Kohle, dieser heilige und reine Gegenstand, überträgt seine Reinheit an Jesaja, als sie ihn berührt. Jesaja wird durch Gottes Heiligkeit nicht vernichtet, sondern verändert. Man glaubt kaum, was das für einen Unterschied macht. Aber es gibt noch eine weitere Entwicklung, diesmal durch den Propheten Hesekiel. Er hat diese Vision, in der er vor dem Tempel steht und sieht, wie Wasser aus ihm heraustropft. Und das Wasser wird zu einem Strom, der zu einem tiefen Fluss heranwächst und durch die Wüste fließt. Er hinterlässt eine Spur von grünen Bäumen und fließt ins Tote Meer und alles wird frisch und lebendig.
Anstatt also rein zu werden und in den Tempel zu fließen, kommt Gottes Heiligkeit aus dem Tempel und macht alles rein und bringt es zum Leben. Was bedeutet das alles?
Das wissen wir nicht. Bis wir diesen Mann kennenlernen, Jesus. Er behauptet, dass er all diese alten Visionen erfüllt, allerdings auf überraschende Art und Weise. Jesus berührte Menschen, die unrein waren. Menschen mit kranker Haut, eine Frau mit chronischen Blutungen oder sogar tote Menschen. Und eigentlich müsste sich ihre Unreinheit auf Jesus übertragen, wenn er sie berührt. Aber stattdessen wird die Reinheit von Jesus auf sie übertragen und ihre Körper geheilt.
Jesus ist wie die heilige Kohle in Jesajas Vision.
Richtig. Und Jesus behauptet, dass er die menschliche Verkörperung von Gottes Heiligkeit ist und dass nun er selbst und seine Nachfolger Gottes Tempel sind, durch die Gottes heilige Gegenwart in diese Welt hineingelangt und Leben, Heilung und Hoffnung bringt. Deshalb sagt Jesus über seine Nachfolger, dass aus ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen werden.
Also das ist unser Teil der Geschichte, wo wir uns gerade befinden. Aber wohin führt das alles?
Die letzten Seiten der Bibel enden mit einer endgültigen Vision von Gottes Heiligkeit. Diesmal aufgeschrieben von einem Mann mit dem Namen Johannes. In seiner Vision sehen wir unsere Welt, die komplett neu gemacht wurde. Die ganze Erde ist zu Gottes Tempel geworden und Hesekiels Fluss ist dort. Er fließt von Gottes Gegenwart und bewässert die ganze Schöpfung. Er wäscht alle Unreinheit ab und bringt alles zurück zum Leben.
Jesus ist die Kohle von der Begegnung von Jesaja im Thronsaal von Gott. Ich finde das Bild genial. Die Heiligkeit von Jesus hat die Macht, dein und mein Leben heil werden zu lassen. Und ich wünsche mir, dass wir uns dieser Heiligkeit von Gott aussetzen, weil sie gut ist. Und weil sie die Macht hat, dich und mich als Christen so zu verändern, dass wir die Heiligkeit von Gott widerspiegeln können. In unserem Leben, in unserem Alltag. Amen.